So. Was ist unser Thema? Unser Thema ist geheilt durch seine Wunden. Das ist der Titel einer Predigtserie, die wir schon vor einiger Zeit angefangen haben und die wir auch vielleicht noch ein Stück fortsetzen werden. Auf alle Fälle machen wir heute damit Fortsetzung. Im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24 heißt es nämlich über Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Oder in anderen Übersetzungen heißt es auch, durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid. Hier ist von dem Erlösungswerk die Rede. Und Petrus betont das nochmal, dass auch Heilung in diesem Erlösungswerk mit eingeschlossen ist. Und wir haben schon einiges zu diesem Thema gesagt. Wir haben uns Jesaja 53 angeschaut, wo dieses Erlösungswerk in seinem gesamten Umfang prophetisch angekündigt wird. Manchmal gibt es jetzt Leute, die sagen, ja, das ist alles geistlich zu verstehen. Damit ist nicht körperliche Heilung gemeint. Aber das ist ein Irrtum. Und der Evangelist Matthäus, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, der klärt uns darüber auf. Nämlich, er schreibt darüber, wie Jesus alle Arten von körperlichen Gebrechen heilte. Und dann sagt er, damit erfüllt wird, was geschrieben steht, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und damit zitiert er Jesaja. So, wir wissen also ganz genau, was gemeint ist. Wir müssen darüber nicht im Zweifel sein. Aber die traurige Tatsache ist, dass der Leib Christi als Ganzes viel zu wenig über diese Dinge und über diese Wahrheiten weiß. Damit wir Dinge im Glauben ergreifen können, erfassen können, empfangen können, müssen wir gegründet sein im Wort. Wir können nicht einfach sagen, oh, ich werde mal für dieses glauben oder ich werde für jenes glauben. Glauben hat immer seine Grundlage im Wort. Und je stärker, je fester dieses Fundament ist, je stärker und fester diese Basis ist, umso leichter wird es uns fallen, Dinge im Glauben zu erfassen, Dinge im Glauben zu ergreifen. Seid ihr bei mir heute Morgen? Wunderbar. Wunderbar. So, wir haben über viele verschiedene Aspekte schon gesprochen. Ich werde das jetzt nicht alles nochmal aufzählen. Aber heute werden wir ganz speziell über unseren Körper sprechen und wie Gott unseren Körper sieht und welche Bedeutung, welche Rolle unser Körper spielt. Und wir werden ein Bibelstudium machen heute. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich, aber wir predigen hier aus der Bibel. Und wir werden so eine kleine Reise durch einige Abschnitte der Bibel machen. Und wir beginnen im 2. Korintherbrief, Kapitel 6. 2. Korintherbrief, Kapitel 6, 12 bis 15. Und wenn du sagst, ja, Moment, was war das nochmal für eine Stelle? Ich werde es jetzt nicht unbedingt dreimal wiederholen, aber wir haben sie immer hier auf den Bildschirm, so dass du tatsächlich nachschlagen kannst. Svenja macht da eine super Arbeit. Ja, vielen Dank für deinen Dienst. 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Abvers 12. Da schreibt Paulus, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Was? Macht keine Scherze. Das geht ja gleich gut los. Okay. Es ist 1. Korinther 6. Könnt ihr mal nachgucken. Ich lese inzwischen weiter. Okay, alles ist mir erlaubt. 1. Korinther 6. Schreibfehler von mir. Sorry. Aber ich habe wenigstens in meinen Notizen auf der Präsentation den gleichen Schreibfehler. Ja. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Er spricht hier über unser Leben als Christ. Eigentlich ist das jetzt nicht mein Thema, sondern es ist nur so der Einstieg dieser Vers, aber nur so als Seitengedanke. Wenn ich frage als Christ, darf ich dieses, darf ich jenes, darf ich das andere, darf man als Christ, ja? Ist der falsche Ansatz, ist die falsche Frage. Das ist nicht, worum es geht. Das ist nicht, worum es geht. Paulus sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Mit anderen Worten, nicht alles bringt mich weiter, nicht alles bringt mich näher zu Gott. So, das ist die Frage, die ich stellen sollte. Nicht, was darf ich, sondern was bringt mich näher dorthin, wo ich eigentlich hin will. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das war auch unser Thema diese Woche auf der Jüngerschaftsschule. Wie können wir herrschen im Leben? Und wir haben darüber gesprochen, wie wir herrschen über Sünde, über Versuchung, über Gedanken, über Gefühle. War eine spannende Woche. Lasst uns mal weiterlesen, Vers 13. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als auch jene zunichte machen. Der Leib aber, jetzt geht es um unseren Körper, der Leib aber ist nicht für die Hurerei. Hier geht es um sexuelle Unmoral. Er sagt, der Leib ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn. Und der Herr für den Leib. Wenn wir sagen, Jesus, du bist der Herr meines Lebens, mein Leben gehört dir, dann bedeutet das alles, einschließlich unseres Körpers. Wenn wir sagen, wir gehören ihm, dann bedeutet das, unser Körper, unser Leib gehört ihm auch. Und er soll Herr sein über unseren Körper. Schauen wir, wie es weitergeht. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Hier spricht Paulus jetzt direkt von der Auferstehung. Gott hat Jesus auferweckt und er wird auch uns auferwecken. Lasst uns weiterlesen. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Auf keinen Fall. Er sagt, unsere Leiber, unsere Körper sind Glieder Christi. Das heißt, wir gehören ihm und wir sind tatsächlich eins mit ihm. Paulus benutzt oft dieses Bild, dass wir eins sind mit ihm wie ein Körper. Mein kleiner Finger ist Teil von mir. Wenn er irgendwo seine eigenen Wege gehen würde und ich komme hier an und stelle plötzlich fest, huch, der kleine Finger ist zu Hause geblieben. Das wäre ein bisschen komisch. Ja? Vor allem, wenn es dann noch andere Körperteile betreffen würde. Jesus ist das Haupt, wir sind sein Leib. Wir gehören zu ihm, wir sind mit ihm verbunden. Und das ist nicht nur eine geistliche Wahrheit, sondern hier an dieser Stelle geht es um unseren körperlichen Leib. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Deswegen müssen wir aufpassen, was wir mit unserem Körper machen. Manchmal behaupten Leute, dass es Gott nur um unsere Seele geht, dass es ihm nur um unseren Geist geht. Und dass der Körper ja eigentlich überhaupt nicht wichtig ist, dass der Körper überhaupt keine Rolle spielt und wir werden sowieso sterben und dann werden wir verwesen und spielt überhaupt keine Rolle. Aber das ist nicht, was wir finden im Wort Gottes. Unser Körper, unser irdischer Körper hat eine Bedeutung in den Augen Gottes. So, du kannst mal deinen Körper nehmen, kannst ihm sagen, du hast eine Bedeutung in den Augen Gottes. Und deswegen sehen wir auch diese Ermahnung von Paulus, wo er diesen Schwerpunkt nochmal legt auf sexuelle Sünden. Und es scheint, als ob er das als besonders schwerwiegend betrachtet. Und wenn wir den Zusammenhang sehen, dann verstehen wir auch, warum. Aber auch wiederum, das ist jetzt nicht unser Thema heute Morgen. Aber es ist trotzdem wichtig, das zu sehen und zu wissen. Manchmal sind wir mit unserem Körper unzufrieden. Nicht nur mit unserem Äußeren, wir hätten gern dieses anders, wir hätten gern jenes anders. Manchmal sind wir unzufrieden mit unserer Kraft, mit unserer Leistungsfähigkeit. Ach, ich bin schon wieder müde und dieses und jenes und das kann ich nicht mehr. Und da zwickt's und da tut's weh. Wir müssen verstehen, in der Auferstehung bekommen wir nicht einen vollständig neuen Körper, sondern der Körper, den wir jetzt haben, wird in einem verherrlichten Zustand sein. Der Körper, den wir jetzt haben, wird in einem verherrlichten Zustand sein. Wir werden nachher noch drüber lesen. Und das bedeutet, dass wir von dem Punkt an nie wieder Probleme haben mit Schwäche. Nie wieder Probleme haben werden mit Alter. Nie wieder Probleme haben werden mit Krankheit. spätestens von dem Moment an wirst du happy sein mit deinem Körper. Du wirst glücklich sein, du wirst zufrieden sein. Schau, als Jesus von den Toten auferweckt wurde, das ist das, was wir jedes Jahr zu Ostern feiern, als Jesus von den Toten auferweckt wurde, bekam er nicht einen komplett neuen Körper, sondern sein menschlicher Körper wurde verwandelt. Er wurde verwandelt. Und was das bedeutet und wie das aussieht, werden wir uns nachher gleich noch anschauen. Er wurde verherrlicht. Und jetzt, sagt die Bibel, sitzt Jesus zur Rechten des Vaters mit diesem verherrlichten menschlichen Körper. Er sitzt auf dem höchsten Thron des Universums mit diesem verherrlichten menschlichen Körper. Geh mal zu Lukas 24. Lukas 24, das ist ein Bericht der Ereignisse nach der Auferstehung, nach dem Tod und nach der Auferstehung Jesu beschreibt. Da waren zwei Jünger, die unterwegs waren nach Emmaus. Und Jesus begegnet ihnen als der Auferstandene. Am Anfang kriegen sie das gar nicht mit, dass das Jesus ist. Aber als sie es dann endlich mitkriegen, sind sie voller Begeisterung und sie kommen zurück. Und sie erzählen den anderen Jüngern in Jerusalem, die immer noch in ihrer Depression gefangen sind, dass sie den Auferstandenen gesehen haben. Jesus hat immer zu ihnen gesagt, ich werde sterben, aber am dritten Tag werde ich auferstehen. Das haben die Jünger nicht erfasst. Die haben das nicht auf die Reihe gekriegt. Sie haben erlebt, wie Jesus gestorben ist, aber sie rechnen nicht mit der Auferstehung. Deswegen sind sie betrübt, deswegen sind sie deprimiert. Und dann heißt es hier in Lukas 24, ab Vers 36, während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte. In einem Augenblick war er plötzlich in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Das war der übliche Gruß damals, Friede sei mit euch, Shalom. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Das heißt, sie dachten, das wäre hier kein körperliches Wesen, sondern es wäre ein Geist. Ja, fast so ein bisschen so wie in diesem Spukfilm, ja, ein Gespenst. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in eurem Herzen? Jesus muss sie mal wieder ermahnen. Was ist los mit euch? Warum begreift ihr das nicht? Und er sagt, seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Er sagt, ich bin es. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein. Wenn hier das Wort Bein steht, das bedeutet Knochen. So, Jesus hatte einen Körper aus Knochen und Fleisch. Er sagt, ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Ich stehe hier vor euch, ich stehe mitten unter euch mit einem Körper. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da waren seine Wundmale noch drin. Die Male von den Nägeln. Als sie aber noch nicht glaubten, vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch. Und er nahm und aß vor ihnen. Jesus begegnet den Jüngern hier in seinem verherrlichten Körper, in seinem Auferstehungskörper. Es ist nicht ein anderer Körper, es ist ein verwandelter Körper. Verwandelt durch die Auferstehungskraft Gottes. Es ist nicht einfach nur, ja, wie so eine Wolke, sondern es ist was ganz Reales. Und interessant ist, dass er isst. Ich verstehe nicht ganz, wie das funktioniert, also in dem Sinne von, okay, hat er ein Verdauungssystem, was passiert, wenn er nicht regelmäßig isst? Keine Ahnung, aber es scheint so, als ob wir zumindest mit unserem verherrlichten Körper, mit diesem Auferstehungskörper essen könnten. Das heißt, dann werden wir wahrscheinlich auch im Himmel essen. Ja. Was gibt's dort? Na gut. Will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber Fakt ist eins. Wir werden die gleiche Art von Körper haben. Genau wie Jesus diesen Auferstehungskörper hatte, werden wir die gleiche Art von Körper haben. Unser irdischer Körper wird bei der Auferstehung verwandelt sein. Wir werden einen verherrlichten Körper haben. Schau, im Philipper 3 lesen wir davon. Philipper 3, Abvers 20. Da schreibt der Paulus, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit, also unser irdischer Leib, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, verändern wird. Und passt auf, was jetzt kommt. Und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Wir werden denselben verherrlichten Körper haben. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es an dieser Stelle, er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihm seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Ihr Lieben, das ist kein Märchen, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist, was das Wort Gottes sagt. Ein Pastor, den ich kenne, erzählte folgende Geschichte. Und zwar erzählt er von dem Leiter eines Evangelisationsteams, der einen akuten Herzinfarkt erlitt und starb. Er war klinisch tot. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Situation das war, aber seine Frau konnte und wollte das nicht akzeptieren. Und sie nahm Autorität. Die Bibel sagt, dass wir Tote auferwecken sollen. Sie nahm Autorität und sie sagte, komm zurück im Namen Jesu. Und sie hat immer wieder das gesagt, also komm zurück im Namen Jesu. Nein, das wirst du nicht tun. Du wirst mich jetzt nicht verlassen. Das wird jetzt nicht passieren. Ich weiß nicht, wie lange er in diesem Zustand war, aber er hatte keinen Herzschlag mehr. Also man hat seine, wie sagt man dazu, Lebenszeichen überprüft und da war kein Herzschlag mehr. Und ja, also nach medizinischem Begriff war er tot. Aber nach einiger Zeit kommt er plötzlich wieder zu Bewusstsein. Und die ersten Worte, die er sagt, sind an seine Frau gerichtet. Er sagt, warum hast du das gemacht? Und sie ist jetzt natürlich ein bisschen schockiert und ein bisschen verwirrt. Sie sagt, warum, was meinst du? Und er sagt zu ihr, sollte das nochmal passieren, dann lass mich bitte in Ruhe. Sagt er, ruf mich nicht zurück. Und dann erzählt er ihr, was passiert ist. Dieser Mann war in jüngeren Jahren Sportler gewesen, war sehr athletisch, war ein Läufer und sein Körper war gut durchtrainiert. Aber im Lauf der Jahre hat er seine Fähigkeit verloren und hatte deutlich an Gewicht zugelegt und hatte diverse Probleme mit seinem Körper und war darüber natürlich nicht sehr glücklich. Und nach diesem Herzinfarkt fand er sich plötzlich in einer herrlichen Umgebung wieder, in einer herrlichen Landschaft und er lief auf einem Weg und er sagte, ich lief immer schneller und immer schneller und das, was ich lange Zeit nicht tun konnte, konnte ich plötzlich wieder tun. Und dann sagte er, und dann lief ich so schnell, wie ich in meinem ganzen Leben noch nicht gerannt bin. Ohne Erschöpfung, ohne Ermüdungserscheinungen. Und das war so wunderbar. Sagte, und plötzlich spüre ich wieder Schmerz in meinem Körper. Und das Nächste, was ich weiß, ich bin wieder zurück in meinem irdischen Körper. Aber diese Erfahrung, die er dort macht, war so wunderbar, war so schön, dass er tatsächlich sagt, wenn es nochmal passiert, bitte lass mich dort. So, wir werden einen Auferstehungsleib haben, so wie Jesus einen Auferstehungsleib hatte. Und dieser Auferstehungskörper, dieser verherrlichte Körper, dieser Körper, dem du dich jetzt befindest, der dann verwandelt sein wird, umgewandelt sein wird, wird in der Lage sein, fantastische Dinge zu tun. Wir werden in der Lage sein, uns sehr schnell von einem Ort zum anderen zu bewegen. Ja? Jesus war plötzlich mitten unter ihnen. Keiner hat gesehen, wie er irgendwie gekommen ist. Ja? So ähnlich wie The Flash im Marvel-Universum oder so. Oder noch schneller. Ja? Die Bibel sagt, dass der Raum, wo die Jünger sich versammelt hatten, zugeschlossen war. Da war kein Zugang, da war kein Eingang. Und plötzlich war er mitten unter ihnen. Was heißt das? Er hat sich durch Wände durchbewegt. Wow. Du sagst, naja, ja, das ist natürlich jetzt irgendwie so Fantasy. Das ist, was die Bibel sagt. Das ist, was die Jünger gesehen haben bei Jesus. Und die Bibel sagt, dass wir den gleichen, haben wir vorhin gerade gelesen, erinnert ihr euch? Ja, dass wir den gleichen Auferstehungsleib haben werden, wie er ihn hatte. Unser Leib ist ein Glied Christi. Er gehört zu Jesus durch die Errettung. Als wir gesagt haben, Jesus, komm du in mein Leben, sei du mein Herr, haben wir uns ihm völlig hingegeben. Und das schließt unseren Leib mit ein. Im 1. Korinther 12, Vers 13 heißt es, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Dieses Wort getauft bedeutet hineinversetzt, eingetaucht. Ja, so wir sind tatsächlich eins mit ihm geworden. Und das bedeutet, dass auch unser Körper ihm gehört. Die Erlösung, die Jesus vollbracht hat, war geistlich, seelisch und körperlich. Er hat auf all diesen drei Ebenen gelitten. Er hat auf all diesen drei Ebenen die Strafe getragen. Er hat auf all diesen drei Ebenen den Fluch erlitten. Könnt ihr dem zustimmen? Geistlich, seelisch, körperlich. Und deshalb sind all diese drei Bereiche tatsächlich erlöst. Sie sind in die Erlösung mit eingeschlossen. So, das heißt, die Auswirkungen der Erlösung betreffen nicht nur unseren Geist und unsere Seele. Sie betreffen auch unseren Körper. Ich lese mal noch ein Stück weiter im 2. Korinther, ist ja 1. Korinther, Kapitel 6. 1. Korinther, Kapitel 6. So, ihr müsst also, glaube ich, jetzt wieder mental das korrigieren. Ab Vers 16. Da schreibt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass wer die Hure anhängt, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. So, hier sehen wir, dass sexuelle Sünden nochmal irgendwo eine Sonderstellung einnehmen. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib, euer Körper, der Körper, den ihr jetzt habt, ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Hier wird genau nochmal das unterstrichen, was wir schon gesagt haben. Wir gehören nicht uns selber, wir gehören ihm. Und wir sind verbunden mit ihm. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und der Heilige Geist wohnt in unserem Körper. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. In der Schlachterübersetzung heißt es ein bisschen anders. Ich lese das nochmal nach der Schlachterübersetzung. Da heißt es nämlich, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. So, Paulus sagt hier, beides gehört dem Herrn. Also verherrlicht Gott auch in beiden. In eurem Leib und in eurem Geist. Unser Körper ist wichtig für Gott. Unser Körper spielt eine Rolle bei Gott. Unser Körper hat Teil an der Erlösung. Es ist nicht so, es ist falsch zu denken, unser Körper spielt keine Rolle. Unser Körper ist wichtig bei Gott. Seid ihr noch bei mir? Alles noch gut? Ja, könnt ihr noch? Gut. Manche fragen sich schon jetzt, worauf will er dann am Ende hinaus? Habt Geduld. Bleibt bei mir. 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Ich hoffe, das stimmt jetzt. 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Ich lese ab Vers 1. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. So, Paulus erinnert sie nochmal an das Evangelium, was er ihnen verkündigt hat. Das Evangelium muss gehört werden. Das Evangelium muss geglaubt werden, das Evangelium muss empfangen werden und dann müssen wir darin bleiben, sagt er. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Also so, wie es geschrieben ist, so wie es angekündigt wurde durch die Schriften des Alten Testamentes. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dann heißt es hier, und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal. Das ist nach der Auferstehung. Von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Mit anderen Worten, Jesus hat sich 500 Leuten auf einmal gezeigt, nach der Auferstehung. Und zu dem Zeitpunkt, als Paulus das schreibt, waren die meisten von denen, die das erlebt haben, also die Augenzeugen, noch am Leben. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Alle wussten, dass er tot war. All diese Augenzeugen, die Paulus hier aufzählt, sie wussten, dass er tot war. Und sie wussten, dass er wieder zurück ins Leben gekommen ist, dass er auferstanden ist. Sie haben ihn gesehen als den Auferstandenen in seinem verherrlichten Körper. Zuletzt aber, ich bin jetzt bei Vers 8, zuletzt aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Mir ist er auch begegnet, sagt Paulus, in dieser Art und Weise, in dieser Form. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir und so seid ihr zum Glauben gekommen. Er sagt mit anderen Worten, egal ob ich das verkündige oder die anderen, es ist die gleiche Botschaft, das gleiche Evangelium. Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, Jesus ist verherrlicht und wir sind Zeugen davon. Vers 12 geht's weiter. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? So, das war offensichtlich ein kritisches Thema in der Gemeinde in Korinth, dass Leute die Auferstehung der Toten generell angezweifelt haben. Und Paulus sagt, wenn Christus auferstanden ist, dann gibt es keinen Grund zu zweifeln, dass alle anderen auch auferstehen werden. Dann gibt es keinen Grund generell an der Auferstehung der Toten zu zweifeln. Ihr Lieben, das ist eine Sache, wo wir einen klaren Standpunkt haben müssen. Jesus wurde körperlich auferweckt. Jesus wurde körperlich auferweckt. Am Morgen des ersten Tags der Woche, als Maria das Grab besuchte, als sie dort reinging, und später Johannes und Petrus, als sie da reingeschaut haben, das Grab war leer. Das Grab war leer. Warum? Jesus hatte nicht einen komplett neuen Körper bekommen, sondern sein alter menschlicher Körper war verwandelt worden, war verherrlicht worden durch die Kraft Gottes. Und er bewegte sich jetzt und er trat jetzt auf in diesem verherrlichten Körper. Vers 13. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Ja, also wenn jemand sagt, mit Auferstehung, das ist Quatsch, ja, warum sollte dann Christus auferweckt sein? Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Paulus sagt, ohne die Auferstehung macht diese ganze Geschichte, alles was wir predigen, alles was wir verkündigen, keinen Sinn. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. So er theoretisiert jetzt. Er sagte, wenn es wirklich keine Auferstehung gibt und wir predigen euch, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann sind wir falsche Zeugen. Ja, dann sind wir Lügner, dann sind wir Betrüger, dann haben wir euch hinters Licht geführt. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Der Umkehrschluss ist hier, wenn Christus auferweckt ist, wenn er auferweckt wurde, dann werden auch die anderen Toten auferweckt. Jesus hat über Sünde und Tod triumphiert. Das ist das Fazit der Auferstehung. Das ist der Höhepunkt des Evangeliums. Und Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und die Bibel sagt, dass zu dem Zeitpunkt diejenigen, die noch am Leben sind, die zu ihm gehören, dass ihr Körper verwandelt werden wird in einem Augenblick. Und diejenigen, die schon gestorben sind, werden körperlich auferstehen. Du sagst, was ist mit denen, die verbrannt worden sind und die von den Haien gefressen wurden? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, Gott weiß, wo jedes einzelne Molekül dieses Körpers sich befindet. Und Gott ist in der Lage, das wieder zusammenzubringen. Keine Ahnung, wie das passiert. Ja? Aber zum Glück muss ich mir darüber den Kopf nicht zerbrechen. Lasst uns mal zu 1. Korinther 15 gehen. 1. Korinther 15, ab Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. So, Paulus sagt, Jesus ist der Erste. Jesus ist der Erste, mit dem das passiert ist. Und du sagst, was ist mit Lazarus? Was ist mit dem Jüngling in Nain, ja, den er auferweckt hat durch seinen eigenen Dienst? Wen hat er noch auferweckt? War noch irgendeine Totenauferweckung, die im Neuen Testament berichtet wird? Ich denke, es waren noch viel mehr. Ja, danke schön, Tochter des Jairus. Wie konnte mir das entfallen? Ja, genau. Ja? Aber es können durchaus noch mehr gewesen sein. Und auch die Jünger in ihrem Dienst haben Tote auferweckt. Jesus hat ihnen diese Anweisung gegeben. Er hat gesagt, verkündigt das Evangelium, heilt Kranke, weckt Tote auf. Als er sie aussendet. Aber all diese Leute, einschließlich der Tochter von Jairus, einschließlich Lazarus, sind irgendwann wieder gestorben. Sie sind zwar zurückgekommen ins Leben, aber sie sind irgendwann wieder gestorben. Das heißt, der physische Tod wurde kurzzeitig rückgängig gemacht, aber diese Macht des Todes hat weiter in ihnen gewirkt und hat weiter irgendwo Verfall in ihnen bewirkt. Und irgendwann sind sie dann wieder körperlich gestorben. Aber die Auferstehung von Jesus war was anderes. Die Auferstehung von Jesus war ein endgültiges Überwinden der Macht des Todes. So, das heißt, sein Auferstehungsleib ist dem Tod nicht länger unterworfen. Und das bedeutet, ist dem Verfall nicht länger unterworfen. Aber wenn er der Erstling war, der Entschlafenen, die Entschlafenen, das sind die Gestorbenen, dann muss es einen Zweiten, einen Dritten, einen Vierten, einen Zehnten, einen Tausendsten, einen Hunderttausendsten geben. Es muss weitere geben. Vers 21. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Von wem ist hier die Rede? Von Adam. Ja, er ist der eine, der gesündigt hatte, und durch ihn kam der Tod in die Welt. Und das bedeutet, jeder muss sterben. Jeder muss sterben. Da ja durch einen Menschen der Tod kam. Aber weißt du was, genauso ist es auch mit der Auferstehung. Genauso ist es mit der Auferstehung. Vers 22, denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Was durch Adam geschah, hat nicht mehr Kraft als das, was durch Christus geschah. Durch Adam kam der Tod, und diesem physischen Tod kann niemand ausweichen. Niemand. Warum sollte das, was in Christus geschehen ist, nicht die gleiche Kraft, die gleichen Auswirkungen haben? Vers 23, jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören, bei seiner Ankunft, sodass sind die, die auferstehen werden, wenn Jesus wiederkommt, aber nur die, die zu Christus gehören. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaften, alle Gewalt und alle Macht weggetan hat. So Jesus wird wieder zurückkommen auf diese Erde. Und er wird herrschen als König auf dieser Erde. Er wird nicht zurückkommen als Lamm. Er kam ein für alle Mal als Lamm. Er wird zurückkommen als Löwe. Und das ist jetzt ein Bild. Okay, ihr versteht, was ich meine. Ja? Also, er kommt schon in seinen menschlichen Körper oder so. Ja? Also es ist nicht, dass wir dann in der Narnia-Welt leben oder so. Das ist, Narnia ist eine tolle Geschichte, aber es ist eine Allegorie, es ist ein Gleichnis. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Vers 25, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Und Tod ist nicht einfach nur, wenn unser Herz aufhört zu schlagen. Sondern Tod ist aller Verfall, den wir sehen hier auf dieser Erde. In unserem Leben, in unserem Körper, in unserer Natur. Also ich meine nicht in unserem, in der Natur, die uns umgibt. In der Pflanzenwelt, in der Tierwelt. Wir kennen im Prinzip kein Leben ohne Tod. Tod umgibt uns. Und wir sind seit unserer Geburt damit vertraut. Ja, und man sagt uns, unser Leben ist endlich. Irgendwann wird es aufhören. Alles um uns herum stirbt. Aber alles wird verwandelt werden bei seiner Wiederkunft. Alles wird verwandelt werden. Und dann wird es keinen Tod mehr geben. Es wird keine Krankheit mehr geben. Es wird keinen Schmerz mehr geben. Es wird keine Tränen mehr geben. Manchmal denken wir, wenn wir hier auf dieser Erde sind, 60, 70, 80, 90 Jahre, das ist eine lange Zeit. Im Licht der Ewigkeit ist das eine sehr, sehr kurze Zeit. Für jemanden, der sagt, 1000 Jahre sind für mich wie ein Tag, ist das eine sehr kurze Zeit. Eine sehr kurze Zeit, in dem wir uns in diesem Zustand befinden. Lasst uns mal weiterlesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Ich lese ab Vers 35. Ich komme auch irgendwann zum Ende. Und es gibt noch einen Höhepunkt. Ja? Also bleib bei mir. Vers 35. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie? Tor, was du sähst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du sähst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. es sei von Weizen oder von einem der anderen Samenkörner. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen und ein anderes das Fleisch des Viehs und ein anderes das der Vögel und ein anderes das der Fische. Mit anderen Worten, Paulus vergleicht hier unseren Körper mit einem Samenkorn. Und so wie unser Körper, unser physischer Körper stirbt und dann beerdigt wird und ein anderer Leib, oder nicht ein anderer Leib, aber ein Leib mit anderen Eigenschaften wieder aufersteht. Es ist genauso wie bei einem Samenkorn. Du hast ein kleines Korn, das tust du in die Erde, aber was rauskommt, ist nicht das gleiche Korn. Es ist nicht das gleiche Korn. Es kommt eine ganze Pflanze raus. Ja? Und an der Pflanze wächst ein Halm und an dem Halm wachsen Blätter und an den Blättern wachsen Ähren oder wächst Frucht. So ist es was völlig anderes. Aber es kommt aus diesem einen Korn hervor. Und genauso ist es mit unserem Körper. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber anders ist der Glanz der himmlischen als der der irdischen. Das ist genau das, was wir gerade gesagt haben die ganze Zeit. Ja? Es gibt irdische Leiber, es gibt himmlische Leiber. Aber es ist alles Leib, Körper. Ein anderer, der Glanz der Sonne und ein anderer, der Glanz des Mondes und ein anderer, der Glanz der Sterne. Denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Glanz. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Das heißt, wenn es einen natürlichen Leib gibt, dann gibt es auch einen geistlichen. Amen. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen, und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. So unser irdischer Leib ähnelt der Natur des Leibes von Adam nach dem Sündenfall. Und unser auferstandener Leib wird dem Leib von Jesus nach seiner Auferstehung ähneln. Das ist, was er ja sagt. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, mit anderen Worten, wie wir das wiedergespiegelt haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. So, das heißt, unser irdischer Körper, so wie er jetzt ist, kann nicht in die Herrlichkeit Gottes eingehen. Und wir können diesen Körper auch nicht einfach weglassen, dass wir sagen, oh, ich verlasse ihn einfach und gehe dann ohne meinen Körper in die Herrlichkeit. Er muss verwandelt werden. Er muss verwandelt werden. Aber wie geschieht das? Wie geschieht das? Die Bibel gibt uns eine ganz klare Antwort darauf. Es geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft, die in Christus wirksam war, um ihn von den Toten auferweckt hat, das war die Kraft des Heiligen Geistes. Die gleiche Kraft ist jetzt wo? In uns. Und die Bibel sagt, dass sie in uns wirksam ist. Die gleiche Kraft, die diese Verwandlung in Jesus hervorgebracht hat, wird eines Tages auch unseren Körper verwandeln und unser Körper wird ihm gleich sein. Ja, nicht mehr dem Tod, nicht mehr der Vergänglichkeit ausgesetzt. So, und jetzt habe ich eine gute Dreiviertelstunde geredet und du fragst dich die ganze Zeit, was hat das alles mit dem Thema Heilung zu tun? Gut, dass du fragst. Lass mich nochmal zusammenfassen. Erlösung, Errettung betrifft nicht nur unsere Seele und unseren Geist, sondern sie betrifft unseren Körper. Unser Körper ist ein Glied Christi. Unser Körper gehört ihm. Wir gehören ihm mit allem, das heißt, wir gehören ihm auch mit unserem Körper. Unser Körper hat Anteil an Gottes ewigen Erlösungsplan. Unser Körper ist in den Augen Gottes wertvoll. Er hat in den Augen Gottes Bedeutung. Schau, wenn der Zustand unseres Körpers Gott egal wäre, wenn es nur um rein geistliche Sachen geht, es geht nicht um den Zustand unseres physischen Körpers, warum hat dann Jesus so unheimlich viel Zeit damit verbracht, kranke Körper zu heilen, als er hier auf der Erde war? Der Zustand unseres Körpers ist Gott wichtig. So, jetzt bin ich an einer Stelle, wo ich das Gefühl habe, dass ich eine Stelle ausgelassen habe. Ja, oh, ich habe hier was übersprungen. Meine Güte. Okay, macht nichts. Epheser 1. Epheser 1, ganz wichtig. Epheser 1, ich lese ab Vers 11. Da heißt es, und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Bitte behalte das Wort Erbteil im Hinterkopf. In ihm haben wir ein Erbteil erlangt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, wie wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Punkt Nummer 2. So, wir haben ein Erbteil erlangt. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wir haben vorhin gelesen, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Er benutzt andere Worte, aber es geht immer um die gleiche Sache. Und passt auf, was er jetzt dazu sagt in Vers 14. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das ist derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Es ist derselbe Geist, durch den Jesus die Kranken geheilt hat. In Apostelgeschichte 10, 38 heißt es, Jesus von Nazareth gesalbt mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, der umherging, wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Gibt noch andere Stellen, die das auch unterstreichen. Aber das sollte uns reichen, zu verstehen. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, durch den Jesus kranke Körper geheilt hat. Es ist der gleiche Heilige Geist, mit dem wir versiegelt worden sind. Es ist der gleiche Heilige Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und jetzt kommen wir zu Römer 8. Römer 8, Vers 11. Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Und weil er in uns lebt, wird er etwas mit unserem sterblichen Leib, nicht dem Auferstehungsleib, mit unserem sterblichen Leib machen, in dem wir uns jetzt befinden. Lasst mich nochmal diese Stelle in Epheser 1, Vers 13 lesen. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das ist der gleiche Geist, von dem wir gelesen haben in Römer 8, ja, der unseren sterblichen Leib lebendig macht. Vers 14, der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. So, dieser Heilige Geist, der in uns ist, ist Anzahlung auf unser Erbe. Unser Erbe liegt noch in der Zukunft. Wir haben ein Erbe empfangen durch Jesus. Ein Erbe ist etwas, was uns zusteht. Ein Erbe ist etwas, was uns versprochen wurde, was wir aber jetzt vielleicht noch nicht in Besitz genommen haben, was noch nicht in unserem Eigentum ist. Aber der Heilige Geist in uns ist eine Anzahlung auf unser Erbe. Ihr Lieben, was ist eine Anzahlung? Eine Anzahlung ist ein Teilbetrag einer Gesamtsumme, die wird als erstes erhalten, aber die in sich das Versprechen birgt der Gesamtzahlung. Ja? Das heißt, hier ist die Anzahlung, der Rest kommt dann in monatlichen Raten oder wann auch immer, je nachdem, was wir vereinbart haben. Ja? In der Luther-Übersetzung wird hier noch ein anderes Wort verwendet, was auch sehr schön ist. Da heißt es, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes? Ein Pfand. Luther sagt oder übersetzt, der Heilige Geist ist wie ein Pfand auf unser Erbe hin. Das ist etwas, was du schon jetzt hast. Nicht irgendwann haben wirst, sondern was du jetzt hast. Schau, so ein Unterpfand, das ist sowas wie ein Verlobungsring. Ein Verlobungsring bedeutet etwas. Ein Verlobungsring ist nicht irgendein Ring, sondern er hat eine Bedeutung. Wenn ich jemandem einen Verlobungsring schenke, ja, dann ist damit ein Versprechen verbunden. Das hat eine Bedeutung. Ein Verlobungsring ist ein Geschenk. Und diejenige, die diesen Verlobungsring bekommt, die trägt ihn nicht erst, nachdem sie verheiratet ist, sondern sie trägt ihn sofort. Er gehört ihr sofort. Sie besitzt ihn sofort. Es ist wie ein Verlobungsgeschenk, könnte man auch sagen. An einem Verlobungsgeschenk darfst du dich schon jetzt erfreuen. Ja, du darfst es schon jetzt genießen, nicht erst zur Hochzeit. So ein Verlobungsgeschenk ist, ja, hier, das ist, schau, manche reiche Leute machen sehr üppige Verlobungsgeschenke. Ja, da kann das schon mal ein Haus sein oder ein Auto. Ja, und die Verlobte darf das Auto schon fahren, auch wenn sie noch nicht verheiratet sind. Denn es ist ein Verlobungsgeschenk. Es ist ein Zeichen, es ist tatsächlich ein Zeichen, ein Symbol auf, an dem Tag, an dem wir heiraten werden, was meines ist dein, was deines ist mein. So, dann hast du sozusagen, um jetzt wieder bei dem Begriff Erbe zu bleiben, Zugriff auf das gesamte Erbe. Aber jetzt bekommst du schon ein Zeichen, ein Unterpfand, dass du schon jetzt haben kannst und dass du schon jetzt benutzen kannst. In der Bibel finden wir das Bild von Jesus als dem Bräutigam. Wir sind seine Braut. Weißt du, wir haben noch nicht alles gesehen, was wir empfangen werden. Wir finden nicht so viel Details über dieses Erbe. Paulus hat eine Ahnung davon, aber es fehlen ihm die Worte, das überhaupt zu beschreiben. Aber, er sagt, wir haben jetzt schon ein Unterpfand. Wir haben jetzt schon ein Unterpfand, an dem wir uns jetzt schon erfreuen dürfen. Und ich glaube, ich bin überzeugt, dass dieses Unterpfand Heilung, körperliche Heilung beinhaltet. Körperliche Heilung jetzt in diesem Leib macht unseren Körper nicht unsterblich. Aber körperliche Heilung ist nichts weiter, als dass es diesen Verfallsprozess, diesen Todesprozess aufhält, hinauszögert, in einzelnen Teilen umkehrt. Das ist ein Vorgeschmack auf unsere Auferstehung. Die Auferstehung und der Auferstehungskörper ist das eigentliche Erbe. Das liegt in der Zukunft. Aber wir haben jetzt schon ein Unterpfand. Wir haben jetzt schon einen Vorgeschmack. Wir haben jetzt schon den Heiligen Geist in uns, der in uns wirksam ist und der diese Auferstehungskraft schon in uns wirken lässt zu einem gewissen Teil. So, jemand hat es mal so gesagt, wir sollten von Zeit zu Zeit eine Mini-Auferstehung erleben. Ja? Eine Mini-Auferstehung. Erinnert euch, was wir vorhin gelesen hatten in Römer 8, Vers 11. Ja? Der gleiche Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, lebt, wohnt in dir und in mir. Und er wird eure sterblichen Leiber lebendig machen. Durch seinen Geist, der in euch wohnt. Der Heilige Geist wohnt in uns und das kann und das soll Auswirkungen haben. Dieses Wort lebendig machen bedeutet erfrischen. Es bedeutet erquicken. Es bedeutet lebendig machen. Es bedeutet mit Leben erfüllen. Meinst du nicht, dass da beinhaltet ist, dass er auch ein Organ, was schon sehr abgestorben ist, wo im Absterben begriffen ist oder vielleicht schon tot ist, wieder lebendig machen kann? Der gleiche Geist. Der gleiche Geist. Dass er Gefäße, die verengt sind und verstopft sind, wieder öffnen kann? Schau, das ist doch, was Jesus gemacht hat. Ja, als er blinde Augen geöffnet hat, blinde Augen, die Augen von den Blinden waren deshalb blind, weil diese Kraft des Todes in ihnen wirksam war. Ja, und Jesus hat das aufgehalten. Jesus hat das rückgängig gemacht. Jesus hat die Uhr zurückgedreht. Ja, und plötzlich konnten die wieder sehen. Leute, die lahm waren, die nicht gehen konnten. Aus welchem Grund auch immer, ja, in ihren Gliedern, in Körperteilen war dieser Verfallsprozess, diese Macht des Todes wirksam, sodass sie nicht gehen konnten. Und Jesus hat das umgekehrt. Jesus hat das umgekehrt. Und weißt du was? Der ganze Grund, warum ich euch das heute alles erzählt habe, ist, weil ich glaube, Gott möchte, dass wir das erfassen. Gott möchte, dass wir das ergreifen. Gott möchte, dass wir das empfangen. Gott möchte, dass wir das für uns verstehen, erfassen, glauben und in Anspruch nehmen. Und du musst nicht mehr lange warten. Das können wir heute Morgen tun. Das können wir heute Morgen tun. Gott ist, wenn du sein Kind bist, wenn du zu ihm gehörst, dann gehörst du, dann ist sein Heiliger Geist in dir. Der gleiche Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, ist in dir. Die gleiche Kraft. Die gleiche Kraft. Und du kannst heute morgen und übermorgen und immer wieder so einen Schub dieser Auferstehungskraft empfangen. Und bitte, versteht mich nicht falsch, das wird nicht den völligen Sieg, die völlige Umwandlung, die endgültige Umwandlung unseres Körpers vorwegnehmen. Das liegt in der Zukunft. Das wird passieren, wenn Jesus wiederkommt. Aber wir haben ein Unterpfand. Wir können einen Vorgeschmack davon erleben. Amen. Halleluja. Halleluja. Ich habe euch erzählt, dass ich letzte Woche in Zagelsdorf war. Eckhard Neumann ist inzwischen 82. Und als ich ihn so sah, dachte ich, wow, der Tod wird Mühe mit ihm haben. Ja? Irgendwann wird er ihn holen. Ja? Aber er wird Mühe mit ihm haben. Ja? der hat uns, wir kamen dort an, der hat uns begrüßt. Anschließend hat er sich Maries gesamtes Gepäck geschnappt und er hat uns zu unserem Zimmer gebracht. Das war 3 Etagen hoch. Und als wir da oben ankamen, war ich mehr außer Puste als er. 82 Jahre alt. Ja. Das ist Auferstehungskraft, die in uns wirkt. Und wir können das empfangen. Lass uns aufstehen zusammen. Wir können das empfangen. Wir können das empfangen für uns. Wir können das in Anspruch nehmen. Halleluja. Danke, Herr. Wenn du in deinem Körper heute Morgen irgendwelche Schmerzen hast oder gesundheitliche Einschränkungen hast, dann lass uns jetzt gemeinsam so eine Mini-Auferstehung empfangen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Schließ deine Augen. Heb deine Hände oder öffne deine Hände so in einer empfangenden Haltung. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus, dass du uns erlöst hast. Geist, Seele und Leib. Dass du eine vollständige Erlösung erworben hast. Und dass unser Leib mit eingeschlossen ist. Und wir danken dir jetzt schon für den Tag, an dem dieser irdische Leib verwandelt werden wird. Und wir werden einen himmlischen Leib haben. Ein Auferstehungsleib. Der nicht mehr Tod und Verfall, Schwäche und Krankheit unterworfen ist. Ein neuen Leib, einen neuen Körper. Und während wir jetzt hier in dieser Welt sind, Herr, danken wir dir, dass dieser Geist, diese Kraft, die das bewirken wird, schon in uns wohnt. Als eine Anzahlung, als ein Unterpfand. Und wir danken dir, dass dieser Geist schon in uns wirksam ist, Herr, und wir empfangen das jetzt. Wir empfangen das jetzt und wir setzen das jetzt frei im Namen Jesu. Wir empfangen das jetzt, wir ergreifen das jetzt. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke für deine Heilungskraft, die Kraft deines Geistes, die jetzt in uns wirksam ist. Danke, Herr, dass dein Geist jetzt eine Mini-Auferstehung bewirkt, eine Anzahlung auf das Erbe. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass jetzt Körperteile, die am Sterben waren oder die schon tot waren, wieder neu mit Leben erfüllt werden. Jetzt in diesem Moment. Jetzt in diesem Moment. Körperteile, die tot waren oder schon sehr, sehr geschwächt waren, jetzt in diesem Moment wieder zum Leben erwachen und lebendig werden durch die Kraft dieses lebendig machenden Geistes in uns. Halleluja, danke, Herr. Und wir empfangen das, Herr. Wir empfangen das jetzt im Namen Jesu. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für Erneuerung in Gelenken. Erneuerung, Stärkung in Gelenken. Ein Aufhalten und ein Rückgängigmachen dieses Verfallsprozesses, dieses Todesprozesses. Im Namen Jesu jetzt. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Eine Erneuerung von Nerven, Nervenbahnen, Nervenenden. Jetzt, im Namen Jesu. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Gefäße öffnen sich jetzt. Weiten sich jetzt. Danke, Herr. Durch die lebendig machende Kraft deines Geistes in uns. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für eine Anzahlung auf unser Erbe, die wir jetzt schon genießen können, die wir jetzt schon haben können, die wir jetzt schon empfangen können. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr, für Kraft. Danke, Herr, für Kraft. Für übernatürliche Kraft. Übernatürliche Lebenskraft, die in uns jetzt hineinkommt, die uns lebendig macht, die unsere Kapazität und Leistungsfähigkeit dramatisch erhöht. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Ergreif das, erfass das. Diese Dinge sind schon da. Jesus hat schon dafür bezahlt. Jesus hat die Grundlage dafür gelegt, dass wir dieses Unterpfand seines Geistes, diese lebendig machende Kraft in uns haben können. Aber wir ergreifen das, wir empfangen das im Glauben. Und jetzt ist der Moment. Jetzt ist der Moment. Und das ist nicht kompliziert, das ist nicht schwer. Sag danke, Herr, danke, Herr. Dass diese lebensspendende Kraft jetzt wirksam ist in meinem sterblichen Leib, in meinem sterblichen Körper. Halleluja. Danke, Herr. Alle Ehre sei dir. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Ehre sei dir. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Ehre sei Gott. Amen. Amen.